Stell dir vor, Fitness wäre ein Strategiespiel. Nur, dass du gegen dich selbst spielst. Gegen deine alten Gewohnheiten, deinen inneren Schweinehund, deinen Kalender. Aber gute Nachricht. Es gibt Spielzüge, mit denen du das Spiel gewinnen kannst. Und in dieser Folge ist jemand zu Gast, der sich genau damit auskennt. Einer, der dir zeigt, wie du klüger statt härter spielen kannst und dabei noch Spaß hast. Wie eine kleine, aber ungewöhnliche Perspektivänderung dir dabei helfen kann, dich viel leichter zu motivieren und warum deine Umgebung mitentscheidet, ob du langfristig dranbleibst oder nicht. Wir sprechen auch darüber, wie Spieltheorie funktioniert und was sie mit Schokolade, Fitnessstudios im Januar und komm, trink doch noch eins mit, zu tun hat. Ich selbst bin kein Spieltheoretiker, deswegen habe ich jemanden an Bord, der sich wirklich damit auskennt. Er ist Professor für Wirtschaftstheorie und Finance an der Frankfurt University of Applied Sciences, hat sich schon in jungen Jahren mit Spieltheorie beschäftigt, unter anderem im Austausch mit den Spieltheorie-Pionieren Reinhard Tiet und dem späteren Nobelpreisträger Reinhard Selten. Das Gespräch geht in Teilen schon in die Theorie und genau das macht es so spannend. Ich möchte dich dazu einladen, da dran zu bleiben, denn durch diese Perspektive bekommst du ein völlig neues Verständnis dafür, wie Entscheidungen in unserem Leben, die wir von morgens bis abends treffen, wirklich funktionieren. Ja, und am Ende wird es nochmal richtig praktisch. Dann bekommst du ein paar Tools aus der Spieltheorie, die dir dabei helfen, in schwierigen Momenten die richtigen Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel beim Training, bei der Ernährung und wenn der Schweinehund ruft. Vielleicht kennst du meinen Gesprächspartner schon. Er begeistert auf YouTube über 500.000 Menschen mit seinem klaren, oft überraschenden Blick auf aktuelle Themen. All das betrachtet durch die Brille der Spieltheorie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß in diesem Podcast mit Professor Dr. Christian Rieck.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er sagt, wenn du das hier hörst, bist du ein sportlicher Mensch. Marc Maslow.
Moin, Herr Professor Rieck.
Hallo, schön, dass wir uns hier treffen.
Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Heute geht es um Spieltheorie. Und ich glaube, den einen oder die andere ist doch gar nicht so klar, was das eigentlich mit Fitness und Gesundheit zu tun hat. Wir werden feststellen, einiges. Vorher würde ich gerne nochmal zum Einstieg mit Ihnen über die Spieltheorie sprechen. Grundsätzlich, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen?
Das ist ganz einfach. Den Professor, den ich an der Uni eigentlich am spannendsten fand, war ein guter Freund von Reinhard Selten, der dann auch später einen Nobelpreis zu dem Thema bekommen hat. Die haben beide dazu geforscht, also wie das so ist, ja, aber der andere ist halt ein bisschen berühmter geworden. Aber ich war damit sozusagen von in ganz früher Phase, war ich schon direkt in diesem ersten Spieltheorie-Zirkel mit drin, den es so gegeben hat. Und ich fand es halt super spannend. Das kannte damals ja kein Mensch. Das war so eine okkulte Geheimwissenschaft irgendwie. Ja, alle anderen haben gesagt, Spieltheorie, das klingt aber irgendwie komisch. Ja, ob das jetzt Computerspiele sind oder so, das hat keiner so richtig ernst genommen. Da war ich halt mit drin und das war einfach eine Sache, da war ich sofort hooked, wie man heutzutage so schön sagt. Dadurch bin ich da einfach sehr früh reingekommen und war eben auch gleich wirklich direkt an den interessanten Leuten dran. Ja.
Was hat Sie damals in dem Moment so daran fasziniert?
Also zum einen, es ist ja ursprünglich eine mathematische Theorie. Und Mathematik ist immer so ein bisschen abschreckend und so für die meisten Leute. Man weiß immer nicht so recht, was man damit eigentlich in der echten Welt anfangen soll. Aber ich habe sehr früh gemerkt, dass diese ganzen Konzepte, die da drin vorkommen, einfach unglaublich praktische Anwendbarkeit haben. Das ist natürlich nichts, was den Mathematiker interessiert oder die ganzen Mathematiker, die sich damit vorher beschäftigt hatten. Aber es hat mich halt interessiert, was man damit eigentlich anfangen kann. Und da gab es auch so interdisziplinäre Forschung. Ja, sind beispielsweise da Biologen mit dazugekommen, ja, oder Psychologen und so weiter. Aus allen möglichen Gebieten sind sie dazugekommen und auf einmal gesagt, das ist ja toll, das ist ja eine Theorie, mit der kann man auf einmal alle möglichen Sachen machen, die man vorher nicht machen konnte. Das ist einfach total spannend. Also ich kann mich erinnern, ich hatte einen Fall, da habe ich Formeln aufgestellt, also spieltheoretische Formeln. Da ging es eigentlich um Oligopole, also was Wirtschaftliches. Und dann habe ich mit einem Biologen darüber ausgetauscht und der hatte genau die gleiche Formel wie ich, wirklich exakt die gleiche Formel, natürlich andere Formelzeichen und hat eine andere Bedeutung, aber die Formel inhaltlich war genau die gleiche wie meine und bei dem ging es um das Paarungsverhalten von Libellen. Und da haben wir gemerkt, was das für eine unglaubliche Allgemeingültigkeit hat, diese Theorie. Ja, dass man einfach plötzlich mit bestimmten Prinzipien, die vorher natürlich auch da waren, aber die niemandem aufgefallen sind, dass man plötzlich in verschiedensten Bereichen Dinge mit erklären kann, die einfach echt spannend sind.
Ja, Sie bringen auch über Ihren YouTube-Kanal Spieltheorie häufig mit so Alltagsthemen in Verbindung, häufig auch Dingen, die gerade ja aktuell sind, vielleicht in der Politik oder in der Wirtschaft. Warum ist die Spieltheorie, die ja jetzt für sich genommen erstmal eine wissenschaftliche Disziplin ist, gerade so für uns Laien auch relevant und wichtig?
Weil diese Theorie hilft, Situationen zu klassifizieren. Also oft ist es ja so, man kommt in irgendeine neue Situation rein und hat das Gefühl, ich verstehe nicht, was hier gerade abläuft. Und dann muss man sich da erst lange durch die ganzen Details durchwurschteln und sowas, bis man dann mit einiger Erfahrung einigermaßen versteht, was man in so einer Situation eigentlich tun soll. Und das Interessante oder eine der interessanten Sachen bei der Spieltheorie ist einfach, dass sie Grundtypen von Interaktion, um es mal so abstrakt zu sagen, ja, also Grundtypen, wie man mit anderen Leuten arbeitet oder zurechtkommt oder so etwas, dass diese Grundtypen also erkannt hat, mathematisch einfach analysiert hat und man dann relativ genau weiß, was da drin Dynamiken sind. Und man weiß dann beispielsweise auch, welche Situationen man schaffen sollte, wenn man ein bestimmtes Ergebnis erreichen will oder wie man sich zu verhalten hat, wenn man in irgendeiner bestimmten Situation drin ist. Sehr häufig ist es auch nur so, dass man Verhaltensweisen einmal erklären kann. Ja? Also viele Dinge, die einem sonst immer so völlig komisch vorkommen, wo man denkt, die sind doch alle komplett bescheuert, dass sie das so machen oder vielleicht denkt man sich auch manchmal von sich selber. Merkt man auf einmal, naja, da gibt es ein Prinzip dahinter, was einen dazu führt, das so zu tun.
Wenn Sie dran denken, wie Sie für sich im Alltag, vielleicht auch im privaten Alltag, die Spieltheorie anwenden, die auch Ihre Sichtweise von damals auf Spieltheorie für immer verändert hat?
Die Sichtweise auf Spieltheorie? Nein, das glaube ich nicht. Also Sie müssen sich vorstellen, in der deutschen spieltheoretischen Forschung war es von Anfang an so, dass man zum einen diesen reinen Rationalansatz verfolgt hat. Also Spieltheorie ist ja eine reine Rationaltheorie, ja, in Mathematik. Ja, und man überlegt sich, was ist denn jetzt, wenn man von irgendwelchen sehr allgemeinen Axiomen ausgeht, was kommt denn dann eigentlich konkret raus? Ja, also reine Theorie. Das war aber in Deutschland schon immer verbunden mit der Frage, was machen eigentlich echte Menschen? Das war nicht überall so. Ja. Es gab auch diese reine spieltheoretische Forschung, die sich in den feuchten Kehrig drum gekümmert haben, ob da Menschen sich auch so verhalten. Ja, aber das war tatsächlich hier eine ganz lange Tradition, dass wir uns immer angesehen haben, ja, was machen denn die echten Menschen und warum tun die das und warum tun sie es insbesondere anders als das, was von der reinen Rationalität her verlangt wird. Was ist da eigentlich? Und es gibt natürlich unterschiedliche Ideen, woran das liegen kann. Also einige sagen, die sind einfach blöd. Das ist so ein bisschen die vielleicht sogar heute noch vorherrschende Sicht in Amerika. Ja, die sagen, naja, die Leute sind ein bisschen dumm, die verstehen nicht, dass das das Richtige wäre. Und die Sicht, die wir darauf haben, ist eigentlich immer eher, dass wir sagen, die haben einen Grund dafür. Und das liegt daran, dass die echte Weltsituationen teilweise eben noch andere Elemente mit enthalten oder typischerweise andere Situationen sind als diese Grundtypen und dass es deshalb zu diesen Abweichungen kommt. Und das hilft einfach extrem stark zu verstehen, was man damit wirklich anfangen kann. Ob das jetzt meine Sicht auf die Spieltheorie komplett geändert hat, glaube ich nicht, weil ich nämlich gleich aufgewachsen bin mit diesen beiden Sichtweisen auf die Spieltheorie. Also dass man zum einen immer diese Rationaltheorie hat als einen Referenzpunkt, sich aber immer klar darüber ist, es gibt dieses andere, was ebenfalls vernünftig ist und was irgendwie damit zu tun hat. Also wie Sie die Frage formuliert haben, würde ich sagen, nee, das nicht.
Ich würde gerne nochmal zu der Frage kommen, was ist eigentlich Spieltheorie? Wir haben ja ein paar Beispiele schon erwähnt. Das eine Beispiel war ja Paarungsverhalten von Libellen und das andere war ein wirtschaftliches Thema. Sie hilft dabei zu erklären, warum bestimmte Situationen vielleicht auch Verhalten auftritt und hilft sie möglicherweise auch dabei, Verhalten vorherzusagen. Geht das in die richtige Richtung oder vielleicht korrigieren Sie mich da mal noch?
Also zum gewissen Grad natürlich schon. Also jetzt einzelnes Verhalten vorherzusagen ist vergleichsweise schwierig. Das liegt daran, dass natürlich die anderen sich irren können, dass die andere Interpretation derselben Situation haben könnten. Da gibt es tausende von Gründen, weshalb eine einzelne Vorhersage vielleicht nicht unbedingt die direkte Stärke der Spieltheorie ist. Also man kann natürlich Szenarien vorhersagen. Ja? Man kann sagen, das wäre ein Verhalten, das würde ich vermuten, dass das der andere macht, weil es in seinem Interesse ist. Aber das kann immer auch dann im Einzelfall ganz anders laufen. Sie können aber für ein Kollektiv, also für eine große Gruppe von Menschen, normalerweise relativ gute Vorhersagen machen. Ja, also wenn Sie, weiß ich, eine Kundengruppe haben oder so etwas, 1000 potenzielle Kunden, können Sie schon relativ exakt vorhersagen, was die im Kollektiv tun werden. Ja, so Dinge gehen dann schon für die Vorhersage. Aber das ist nicht diese Hellseherei. Also mir wird ja manchmal vorgeworfen, wenn ich in irgendwelchen Videos sage, also wir machen hier Modelle über das Verhalten und da kommt das raus und das weiß der natürlich und so, dann bin ich natürlich immer in meiner Modellwelt. Und dann interpretieren das viele Leute, dass sie sagen, ja, der sagt ja dann, es muss in der echten Welt auch eins zu eins genau so sein. Und das ist natürlich meistens nicht so. Aber man muss verstehen, dass es bestimmte Konstellationen gibt, die einfach wesentlich wahrscheinlicher sind, auch wesentlich wahrscheinlicher auftreten als andere. Also wenn eine Situation eine ist, bei der man sagt, da haben eigentlich ganz viele Leute ein Interesse daran, wegzukommen von dieser Situation, dann kommen die natürlich auch davon weg, ist doch klar, weil ganz viele eben genau sich in diese Richtung verhalten. Ist es dagegen eine Situation, bei der viele sagen, naja, das ist eigentlich was, das zieht mich an, dann ist das ein viel stabilerer Zustand. Ja, also solche Vorhersagen kann man für meine Begriffe ohne weiteres machen. Also insofern ist das tatsächlich ja zum gewissen Grad ein Vorhersagetool, aber anders, als sich die meisten Leute das vorstellen. Ich glaube, es ist schlauer, hier in Szenarien zu denken. Vielleicht zu der grundsätzlichen Frage, was ist das mit der Spieltheorie eigentlich? Also es gibt solche Theorien, die haben Namen, die anscheinend irgendwie anziehend sind. Ja, die Chaostheorie ist auch sowas. Das zieht die Leute irgendwie an, aber keiner weiß so richtig, was das eigentlich ist. Das scheint mir bei der Spieltheorie auch oft der Fall zu sein. Die Besonderheit bei der Spieltheorie ist, es ist erstmal eine Entscheidungstheorie. Ja? Das ist eine Theorie, die sagt, wie soll man sich dann eigentlich entscheiden? Das ist schon mal vielleicht erstmal die erste Abzweigung, die man verstanden haben sollte. Und dann sind es Entscheidungen in ganz speziellen Entscheidungssituationen, nämlich in solchen, in denen mehrere vernunftbegabte Entscheider gleichzeitig entscheiden und alle Einfluss auf das Ergebnis haben. Und daher kommt auch der Name. Also wenn man sich immer fragt, ja, woher kommt denn dieser komische Name Spieltheorie? Der kommt einfach daher, dass wenn wir ein Gesellschaftsspiel spielen, dort auch unterschiedliche Spieler da sind, die unterschiedliche Interessen haben, die alle vernunftbegabt sind, wie das so schön heißt, und die Entscheidungen treffen müssen, gegeben, dass andere auch Entscheidungen treffen und die nicht unbedingt die gleichen Interessen haben. Das ist eigentlich die ganze Idee bei der Spieltheorie. Und Sie merken daran, wie unglaublich allgemeingültig das eigentlich ist. Also fast alle Situationen in dieser Welt sind welche, in denen wir Entscheidungen treffen, aber wir nicht alleine das Ergebnis bestimmen können, sondern andere machen eben auch mit. Ja, wenn Sie im Auto fahren und Sie treffen über die Entscheidung, jetzt über irgendeine Kreuzung drüber zu fahren oder so etwas, dann hängt das Ergebnis ganz stark davon ab, was ein anderer Spieler gleichzeitig entschieden hat. Und wenn der gleichzeitig über die Kreuzung fahren will, dann ist halt doof. Und das sind einfach solche Sachen, dass unser ganzes Leben, praktisch von dem Zeitpunkt, zu dem wir aufstehen, bis zum Zeitpunkt, wo wir ins Bett gehen, wir die ganze Zeit spieltheoretische Situationen haben, ohne sie so zu benennen und ohne es zu merken. Aber die Prinzipien gelten natürlich trotzdem. Das Interessante ist, dass man das eben auch verallgemeinern kann. Also am Anfang ging es tatsächlich nur um menschliche Spiele. Aber später ist den Leuten dann aufgefallen, komisch, für Libellen gilt das aber auch. Es ist sogar oft so, dass sich Tierpopulationen viel stärker in Richtung dieser Rationalität verhalten, als wir Menschen das tun. Ganz einfach, weil das ja gerade dann noch häufig eine große Gruppe ist. Also bei, habe ich ja schon gesagt, für große Gruppen klappt das eben einfach besser.
Zum Beispiel Ameisen.
Wenn Sie spieltheoretisches Modell zum Verhalten von Ameisen machen, das klappt sehr gut. Und da können Sie ziemlich exakt vorhersagen, was die am Ende auch tatsächlich tun werden. Also konzeptionell. Ja, Sie können nicht genau sagen, die gehen genau da lang oder da lang. Aber Sie können relativ exakt sagen, wie viele da auf einer Ameisenstraße lang laufen werden. Also wir haben auch relativ umfangreiche Untersuchungen beispielsweise an Bienen gemacht. Ja? Wir haben mit dem Bieneninstitut zusammen haben uns angesehen, wie verhalten sich denn jetzt eigentlich Bienen? Und ich habe da so ein relativ einfaches spieltheoretisches Modell gemacht und haben uns angesehen, wie verhalten die sich denn eigentlich? Ja? Gibt es natürlich also Vorhersagen und gibt auch Abweichungen davon, aber auch Dinge, wo sie es tatsächlich so tun. Und man kann sich dann fragen, woran liegen denn beispielsweise Abweichungen? Ja? Okay, Klammer zu. Ja, genau. Damit sind wir vielleicht erstmal den wichtigsten Sachen der Spieltheorie.
Also Entscheidungen, ja, welche Entscheidungen Menschen und Tiere treffen oder Lebewesen treffen, ist hier ein ganz zentraler Punkt. Vielleicht nochmal auf Sie persönlich, gibt es bestimmte Entscheidungen in Ihr Leben, vielleicht auch wichtige Entscheidungen, die Sie mithilfe der Spieltheorie dann für sich treffen konnten, besser treffen konnten?
Also jemand wie ich kann natürlich kaum der Spieltheorie ausweichen. Ja, ist natürlich klar, dass ich in den meisten Entscheidungen, die man so trifft, auch automatisch immer eine spieltheoretische Komponente sehe, wissend, was die Begrenzungen davon sind. Ja, also es ist klar, ja, dass ich im Grunde genommen immer in der Richtung, also zumindest auch konzeptionell in der Richtung denke. Also eigentlich müssen Sie die Frage anders stellen. Gibt es auch mal eine Entscheidung, die ich ohne Spieltheorie treffe?
Ja, fällt Ihnen da was ein?
Nein, aber es gibt eine Besonderheit, das sind Automatismen. Also es hat ja keinen Zweck, über jede Sache immer wieder neu nachzudenken. Das heißt also, was man natürlich macht, das macht jeder Mensch, ist, dass man Automatismen in Gang setzt, sozusagen Routinen. Und an die hält man sich. Das sind welche, die sollte man gelegentlich mal wieder auf den Prüfstand stellen. Aber es sind tatsächlich welche, die ablaufen, ohne im Einzelfall wieder jedes Mal durchdacht zu werden. Das ist übrigens auch eine der Möglichkeiten, wie man aus einer ganz speziellen Spielklasse herauskommt, würde ich jetzt mal sagen, dass es den Kopf aus der Schlinge zieht, nämlich Spiele gegen sich selbst. Also das war der Spieltypus, von dem ich vorhin noch nicht gesprochen habe. Ich gesagt, es ist gegen andere Spieler oder meinetwegen auch Tiere oder Pflanzen untereinander oder so etwas. Aber gegen sich selbst, das ist vergleichsweise spät so den Spieltheoretikern aufgefallen, dass das durchaus auch ein Thema ist. Ja, also in den Spielen selber sprechen wir da entweder von einer durchgehenden Spieleridentität, das ist die strategische Sichtweise, oder von welchen, die eher lokal optimieren. So im Sprachgebrauch nennen wir das Taktik. Ja? Also die eher sozusagen das Kleine sehen und die anderen, die eher das große Bild sehen. Und das führt zu radikal unterschiedlichen Ergebnissen. Und diese Spiele gegen sich selbst sind welche, die wahrscheinlich jetzt auch gerade für Sie im Fitnessbereich besonders wichtig sind. Ja? Denn Sie haben natürlich immer wieder das Problem, dass man dort bestimmte Sachen machen sollte, sich vielleicht vornimmt, die man aber im Einzelfall dann gar nicht tun möchte. Das ist eine Sache, die ich von so Fitnessleuten sehr oft höre, ja, dass die sagen, naja, eigentlich habe ich mir vorgenommen, jetzt weiß ich, irgend so ein unangenehmes Training dazu machen, ja, aber irgendwie bin ich dann doch lieber sitzen geblieben und habe Chips gegessen, so in dem Stil. Ja. Und das ist ja ein Spiel gegen sich selbst. Also Sie merken das, ja. Die eine Instanz bei Ihnen sagt, man sollte jetzt, weiß ich, im Regen joggen gehen, ja, und die andere Instanz sagt, also Chips auf der Couch sind aber auch ganz schön. Und wer sich da durchsetzt und unter welchen Bedingungen wer sich auch durchsetzen sollte, das ist ein sehr interessanter Spieltyp, auf den man erst relativ spät überhaupt gestoßen ist. Ja, das ist was, was ich gerne unter dem Label Selbstüberlistung führe. Ja? Also ich habe versucht, dafür einen Namen zu finden. Was ist denn das eigentlich, wie man mit solchen Situationen umgeht? Ja, da habe ich dann das eben als Selbstüberlistung bezeichnet.
Ja, das ist ein schöner Begriff. Sie haben übrigens auch ein Buch dazu geschrieben, die Anleitung zur Selbstüberlistung. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Da schlage ich vor, da können wir ja nochmal ein bisschen einsteigen. Also es geht darum, Spiele gegen sich oder mit sich selbst zu spielen. Vielleicht nochmal vorher zum Begriff, warum eigentlich Spiele? Also ich denke dann an meine kleine Tochter, die vielleicht nachmittags spielt oder ich mit ihr. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt gemeint, oder?
Das ist tatsächlich gar nicht gemeint, ja, das stimmt. Das ist übrigens auch lustigerweise die Sache, viele Leute, wenn sie mit mir darüber sprechen, sagen Spieletheorie mit dem E in der Mitte. Das gibt es tatsächlich auch, aber das ist die pädagogische Spieletheorie. Ja, also da geht es dann tatsächlich rum, wie, weiß ich, nutzt man beispielsweise Spiele in einer Fortbildung oder so, ist das, sowas kann so ein Thema sein. Ja? Oder wie wirken verschiedene Spiele auf Kinder? Lauter solche Sachen sind das. Ja? Teilweise auch tatsächlich die Spielkonstruktion für Gesellschaftsspiele oder so etwas. Ja? Das wird auch eher mit dem E in der Mitte gesagt. Ja? Das ohne das E in der Mitte, Spieltheorie, das ist eben diese mathematische Theorie. Ja? So, jetzt ist die Frage, wieso eigentlich Spiele? Also ich habe das ja eben schon einmal kurz angedeutet. Das ist die Idee, dass die Entscheidungssituation, in der wir uns gerade befinden, letztlich von einem Brettspiel abgeleitet ist. Eine Situation, in der einzelne Spieler, also einzelne Entscheider, irgendetwas tun können, das hat alles Einfluss auf etwas und wir wissen eigentlich auch, was die einzelnen Leute so gerne erreichen wollen, natürlich auch, was wir selber erreichen wollen. Und diese gesamte Situation, das ist das, was wir als Spiel bezeichnen. Ich weiß, das kommt für Außenstehende häufig ganz komisch, ja, wenn ich irgendwie, weiß ich, Kriegshandlungen analysiere und dann sage, die Spieler haben oder wir haben hier ein Spiel und so weiter. Ja, die sagen dann, das kann doch nicht sein, ja, dass ihr über Krieg spricht und Spiele meint. Naja, ich meine natürlich spieltheoretische Spiele, ja, also strategische Spiele. Das heißt, das ist eine stilisierte Entscheidungssituation, bei der wir versuchen, die wesentlichen Elemente sozusagen in eine mathematische Welt zu übersetzen. Übrigens zur Mathematik muss ich auch vielleicht noch kurz was hier sagen. Ich habe ja schon erwähnt, am Anfang war das eben ganz stark verbreitet unter den Mathematikern. Die lieben das natürlich immer weiter zu verallgemeinern und ganz viele griechische Buchstaben reinzustreuen und gerne auch mal so ein kleines Doppelintegral oder ein bisschen Maßtheorie oder sowas. Das führt natürlich schon zu Erkenntnissen, hat aber am Ende das Problem, dass man damit eigentlich als normaler Mensch nicht mehr viel anfangen kann. Und ich mache das deshalb seit einigen Jahren jetzt schon so, dass ich einfach sage, wir schmeißen den ganzen Kladderadatsch raus und nehmen relativ einfache, fast Beispielsituationen, also zwar schon stilisierte, aber doch Beispielsituationen, und die sind eigentlich fast genauso allgemeingültig wie das andere auch. Sind halt nicht so tolle Beweise, die man jetzt in A-Journals veröffentlichen kann, aber die Quintessenz davon ist eigentlich genau die gleiche. Ja, also ich habe versucht, die Essenz der Mathematik daraus zu nehmen und nicht sozusagen den ganzen Fluff, ja. So, aber das als Einschub. Spiele sind jetzt wirklich einfach nur Entscheidungssituationen, ja. So, glaube ich, sollte man das für sich übersetzen.
Also, erstmal finde ich, ist das eine wichtige Erkenntnis, die, glaube ich, viele Menschen nicht auf dem Schirm haben, mich eingeschlossen, dass ja der Tag von dem Moment, wo ich morgens aufstehe, wie Sie eben gesagt haben, bis zum Abend voller Entscheidungen ist. Und gerade das, was die eigene Gesundheit und Fitness betrifft, sind auch natürlich zum Teil Routinen, die so ablaufen, und wenn die gut sind und mir dabei helfen, gesund zu leben, meine Fitnessziele zu erreichen, umso besser. Aber das, wo wir uns häufig eben mit schwer tun, sind die Dinge, die eben noch nicht in der Routine sind. Die Frage ist ja auch, ich beobachte das immer wieder jedes Jahr, dieser 1. Januar-Effekt, wo viele Menschen mit guten Vorsätzen starten. Da gibt es ja auch Statistiken zu, dass ein Großteil von denen innerhalb von Wochen und Monaten dann wieder abspringt.
Ich glaube, die meisten springen innerhalb von 3 Tagen ab, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, das geht ganz schnell. Und sie treffen ja vorher diese Entscheidung und wollen was verändern und tun dann doch langfristig, zumindest Ist ja immer die Frage, aus welcher Sicht man das betrachtet. Aber wenn man aus der Sicht Gesundheit und Fitness kommt, tun sie vielleicht dann etwas, was ihnen nicht langfristig unbedingt gut tut. Was sagt denn die Spieltheorie dazu?
Also sie sagt erstmal sehr viel dazu, aber ich gebe ihm mal eine grundsätzliche Intuition, die, glaube ich, hier relativ wichtig ist. Was wir haben, ist eine Situation, bei der wir sagen, es gibt irgendwelche Dinge, die wir kurzfristig eigentlich eher so ein bisschen doof finden, die wir aber langfristig ganz gerne getan hätten. Das ist ja eigentlich die Sache. Und übersetzen Sie das mal in eine Sprache, wo man das viel einfacher versteht, nämlich sparen und investieren. Also stellen Sie sich vor, ja, Sie sind im Monat, haben irgendwie 100 Euro und überlegen sich jetzt, spare ich die eigentlich oder gebe ich die jetzt aus? Sie merken natürlich sofort, überhaupt gar nichts zu sparen ist sicherlich eine dumme Vorgehensweise, weil sie in alle möglichen Schwierigkeiten bringt. Ja, also weiß ich, Sie haben keine Liquiditätsreserve, das heißt also schon relativ kurzfristig kann sie das in Schwierigkeiten bringen. Aber Sie merken auch, dass Sie an anderen Stellen beispielsweise dann Kredite aufnehmen, um überhaupt irgendwelche größeren Konsumgüter haben zu können. Also mit anderen Worten, ist es einfach günstig, etwas zu sparen. Idealerweise auch so, dass es auch noch irgendwie eine langfristige Rendite bringt. Aber was ist eigentlich das Optimum? Stellen Sie sich mal das andere Extrem vor. Also wir hatten eben den einen, der überhaupt nichts spart. Das ist nicht optimal. Stellen Sie sich mal den anderen vor, der spart alles. Ja, der lebt wie der letzte Knauserkopf, ja, also lebt einfach nur im Fass. Er ist das absolute Minimum, ernährt sich vielleicht aus Mülltonnen oder weiß ich was und spart alles und stirbt dann mit einem riesen Portfolio. Ist das optimal? Und wenn man so drauf guckt, merken Sie, das ist ein Entscheidungsproblem. Ja? Also in dem Fall übrigens eins, wo noch gar keine anderen Spieler mit drin sind. Ja? Also gar keine, sozusagen, die außerhalb von einem selbst liegen, außer eben diese beiden Spielertypen, von denen ich eben gesprochen habe. Einmal dieser zentralistische Spieler. Ich spreche da gern von der Direktorin, ja? Die langfristig planende ist bei mir eine Frau. Ich nehme das so wahr, dass die Frauen eher so in die Richtung denken. Ja? Und die Holodris, die das eigentlich mehr so rausschleudern wollen, das sind die Agenten bei mir. Ja? Das ist natürlich abgeleitet aus einer spieltheoretischen Theorie, ja? Principal-Agent-Theorie. Also der Principal ist der Direktor, ja? Bei mir eben weiblich, Direktorin. Ja? Und die Agents, das sind die Umsetzer, ja? Die Agenten, die im Jetzt leben. Die wollen beide auf ihre Kosten kommen. Also wenn sie der Direktorin überhaupt gar nichts geben, machen sie das falsch. Wenn sie den Agenten ebenfalls gar nichts geben, machen sie auch was falsch. Ja? Das heißt, irgendwo ist so ein Trade-off. Und das ist erstmal der erste Schritt, den sich viele klar machen müssen. Also viele leben eigentlich die ganze Zeit in so einem Zustand dauernder Zerknirschung. Die sagen sich mir die ganze Zeit, ich hätte doch was anderes machen müssen. Ich würde das erstmal überprüfen. Ich würde erstmal diese These überprüfen, dass sie wirklich was hätten anders machen müssen. Denn wenn sie einigermaßen gesund leben und sich ganz wohl fühlen bei der ganzen Geschichte, warum denn eigentlich nicht? Also warum sollten die denn noch mehr gesund leben? Ja, warum sollten die denn jetzt nicht ihr Eis essen, sondern dann irgendeinen schlecht schmeckende Murre beknabbern oder so, keine Ahnung. Ja? Also das muss ja nicht sein. Also das heißt, sich da überhaupt auch erstmal klar zu werden, was ist denn überhaupt dieses langfristige Optimum, das ist schon mal eine ganz wichtige Aufgabe. Und es ist eine, an der für meine Begriffe viele scheitern. Also viele lassen sich dann einreden, dass die Art, wie sie leben, völlig falsch sei. Viele lassen sich natürlich letztlich dann auch einreden, wenn sie es völlig übertrieben haben. Ja? Also weiß ich, wenn sie so schwer geworden sind, dass die ganzen Gelenke kaputt gehen und sie nur schnaufend drei Treppenstufen hochgehen können und so etwas. Die versuchen sich dann auch einzureden, dass das ja eigentlich eine völlig vernünftige Entscheidung war. Aber das stimmt ja nicht. Denn die dortigen Agenten, denen geht es ja auch in jedem einzelnen Moment plötzlich schlecht. Also man merkt, das sind einfach Dinge, das ist gar nicht so leicht, da dieses Optimum zu finden und dann auch Wahrheit gegen sich selber zuzulassen. In beide Richtungen. Ja? Die geht übrigens noch weiter. Ja, es gibt eine ganz interessante theoretische Arbeit, übrigens auch schon älter. Die stammt aus einer Zeit, in der man die noch nicht spieltheoretisch genannt hat, aber sie ist faktisch inhaltlich spieltheoretisch. Das ist die Frage nach der optimalen Sucht. Ja, das hat ein Ökonom hat die einfache Frage gestellt. Na, wer sagt denn eigentlich, dass Sucht schlecht ist? Die Leute sind doch happy, während sie gerade high sind. Ja, also was ist eigentlich der optimale Grad an Sucht? Das ist also beispielsweise eine Frage, die durchaus mal beantwortet wurde. Ja, natürlich kontrovers, wie Sie sich vorstellen können. Aber sehr berühmt, diese Arbeit. Ja.
Wir haben gesprochen über die Direktorin. Das wäre, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi auf diesem Spektrum derjenige oder diejenige, die halt nur spart. Übersetzt auf Fitness, Gesundheit wäre das, mein ganzes Leben dreht sich nur darum, meiner Gesundheit zu dienen und meiner Fitness und ansonsten fällt alles runter. Ja, ich kümmere mich nicht um meine Familie, um meinen Job, was auch immer. Also wenn man es so extrem sieht als Beispiel und dann auf der anderen Seite den Agenten, das wäre derjenige, der komplett sagt, ich lebe nur im Hier und Jetzt und morgen ist mir egal.
Ja, etwas vereinfacht. Also ich würde diese Direktorin nicht ganz so schlecht darstellen. Die Direktorin ist eigentlich konzeptionell diejenige Instanz in uns, die langfristig denken kann, also strategisch denken kann. Die legt eine Strategie fest und sagt, das ist die Strategie, nach der wir uns bitte richten sollten. Die hat aber erstmal noch keine Bindungswirkung. Ja, also diese Strategie, die kann sie nur sagen, Leute, das wäre eigentlich ganz gut. Und da sind die ganzen Agenten, die in der Zukunft dann entstehen werden, die sind alle da und staunen, ja, und sagen, ja, nicken sie natürlich alle. Und der Agent, der dann morgen eben tatsächlich um 5 Uhr aus dem Bett springen soll und erstmal joggen, um da knabbernde Mohrrüben zu beschaffen, der sagt, weißt du was, das könnte auch der übermorgen machen. Da gibt es auch also interessante experimentelle Untersuchungen dazu, ja, dass wir so einen Diskontierungsfaktor haben, der sich ganz stark unterscheidet. Ja, also wir sehen beispielsweise eine Situation in einem Jahr und in einem Jahr und einen Tag zusätzlich, die sehen wir ganz anders als von heute auf morgen. Das ist ja eigentlich der gleiche Zeitabstand, ein Tag. Aber wir haben eine völlig andere Gegenwartspräferenz, im einen wie im anderen Fall. Und das sind solche Dinge. Ja? Das heißt also, diese Direktorin ist die strategisch Denkende, die im Grunde genommen die Gesamtlinie vorgibt, die häufig auch eine gute Linie sein kann. Also es muss jetzt nicht immer nur diese Extremlinie sein, dass man sagt, ihr dürft überhaupt gar nichts anderes machen oder so. Sondern es kann durchaus die richtige Linie sein, die aber nicht diese Bindungswirkung entfaltet für die einzelne Situation. Das ist ja, wenn man sich ganz häufig ansieht, über welche Probleme gesprochen wird. Also sei es jetzt Prokrastination oder eben in Fitness auch ganz oft, dass da Programme nicht durchgehalten werden und lauter solche Sachen. Das ist ja ganz häufig genau dieses Spannungsfeld, von dem ich gerade gesprochen habe, dass die eine Strategie, die man sich am Anfang zurechtgelegt hat, im Detail dann nicht umgesetzt wird. Ja, also gerade bei Prokrastination. Ja, sie wissen eigentlich, was sie tun sollten, aber sie tun es einfach nicht, sondern machen irgendwas anderes. Das ist ja eigentlich total verrückt, dass man wissend, also man weiß ja auch in dem Augenblick, dass man eigentlich das Falsche macht. Und dann muss man sich fragen, ja, welche Techniken gibt es denn jetzt, da rauszukommen aus dieser Nummer? Das ist die Selbstüberlistung.
Genau das möchte ich auch mit Ihnen gleich noch thematisieren. Ich würde ganz vorher nochmal den Begriff langfristiges Optimum besprechen und übertragen auf das Thema Gesundheit und Fitness wäre das ja die Frage, also auch Frage an Sie, wäre das die Frage, wo will ich eigentlich hin? Was ist eigentlich das, was ich erreichen möchte über einen gesunden Lebensstil, über Fitness? Also mein Warum, mein Ziel, dass ich halt mir darüber überhaupt erstmal Gedanken mache?
Ja, würde ich so sehen, ja. Also das macht ja schon Sinn, sich zu überlegen, wie viel ist denn das eine oder das andere wert? Ja, ich meine, es gibt ja Leute, denen macht Bewegung sehr viel Spaß. Also die genießen den Moment. Und es gibt andere, die sagen, so sitzen oder liegen ist eigentlich das Angenehmere. Ja, es gibt beide Typen. Ja, und da ist es klar, dass die natürlich auch unterschiedliche Präferenzen haben werden. Ja? Und dem einen ist Essen unfassbar wichtig. Und der andere sagt, naja, also solange es Nahrungsaufnahme gibt, ist schon okay, aber dann habe ich auch mehr Lust zu was anderem. Das kann sich der jeweilige Typ eigentlich gar nicht vorstellen. Ja? Also Leute, die sehr gern essen, können sich nicht vorstellen, dass es andere gibt, die sagen, also ich gehe einfach gerne zu McDonald's, weil da ist die Chose schnell durch. Aber das sind einfach erstmal Sachen, da hilft es zum gewissen Grad auch, glaube ich, bei sich selber zu erkennen, wo man da eigentlich steht. Das tun viele nicht. Ja? Also vielen wird, glaube ich zumindest, geradezu was eingeredet von außen her. Da wird gesagt, das ist ja also die eine Sache, wie man es genau sehen muss. Also wenn Sie jetzt sagen, was hat das eigentlich mit Spieltheorie zu tun? Ein wesentlicher Teil oder Gebiet innerhalb der Spieltheorie ist die sogenannte Nutzentheorie. Ja, also man fragt sich, wie werden eigentlich Elemente aus der materiellen Welt übersetzt in Glücksgefühl sozusagen. Ja, der Psychologe würde von Glücksgefühl sprechen. Wir sprechen vom Nutzen. Das ist eine ausgeprägte Theorie, ja, was es da geben kann und muss. Und deshalb ist die eine ganz frühe Frage bei jedem Spiel, wie ist eigentlich der Nutzen der verschiedenen Spielausgänge? Ja, das wird dann meistens als Auszahlung bezeichnet. Was aber eine gefährliche Bezeichnung ist, also obwohl sie üblich ist, weil sie immer danach aussieht, als wäre es eine reine Geldauszahlung. Aber das ist sie nicht, es ist eine Nutzenauszahlung. Ja, und bei diesem Nutzen ist der erste Schritt, sich wirklich zu überlegen, ich nehme irgendetwas, was materiell da ist und übersetze das in den Grad, wie stark mich das glücklich gemacht hat.
Gut, das wäre, wie würde man das denn quantifizieren? Das wäre Glücksgefühl oder Zufriedenheit. Also ich versuche gerade rauszufinden, was bedeutet das eigentlich für das Verhalten oder für Entscheidungen, die ich treffe, meine eigene Fitness und Gesundheit entsprechend.
Wie das so ist, ja. Ich habe ja schon gesagt, in Mathematik wird dann alles mal so ein bisschen anders, ja. Wir versuchen dann die Sachen runterzudampfen und dann ist es häufig so, dass man sagt, es gibt also eine lineare Größe, also stellen Sie vor eine Geldauszahlung und dann fragen wir uns, wie glücklich macht uns diese Geldauszahlung? Ja, das ist sozusagen der einfachste Fall und dann kommt da so eine Kurve raus. Mit dieser Kurve kann man also alle möglichen Dinge anfangen. Ja, also Risiko-Nutzen-Funktion nennt sich das Ding. Das ist natürlich eine Vereinfachung. Also die echte Welt ist ja nicht eindimensional, sondern wir müssen jetzt eben tatsächlich fragen, in so einer multidimensionalen Welt, wie übersetzen wir das eigentlich in irgendwelche Glücksgefühle, die hier eben Nutzen heißen. Also erstmal, was bei der Spieltheorie von außen kommt. Also die Spieltheorie sagt eigentlich nicht, so macht man das, sondern sie sagt, sag mir bitte deinen Nutzenwert und dann sehen wir mal weiter. Aber man merkt natürlich, dass man an dieser Stelle ansetzen muss. Deshalb ist immer eine große Frage, wie kriegt man eigentlich raus, wie gut oder wie schlecht man etwas findet? Also die Antwort der Spieltheorie ist immer durch Introspektion. Ja, man hört in sich rein und dann kommt das so magisch, kommt da diese Zahl. Ja. Das ist schon stark vereinfacht, sondern häufig ist es so, dass es beispielsweise davon abhängt, was machen denn andere? Ja, wie ist das angesehen? Also soziale Status oder so etwas, der ist natürlich immer sehr wichtig bei so etwas. Ja. Und das sind am Ende lauter Größen, die dort eingehen. Das ist aber eigentlich nicht der Bereich der Spieltheorie, ja, sondern das ist dann eher Psychologie und Soziologie und weiß ich, was es da nicht alles geben kann. Aber es sind wichtige Größen. Und die Spieltheorie weist darauf hin, dass sie sagt, guck mal her, ihr müsst diese Größe irgendwie bestimmen können. Also deshalb ist eben eine wesentliche Message, sich überhaupt erstmal über diese Nutzenauszahlungen Gedanken zu machen.
Was ja generell bei Entscheidungen eine gute Idee ist, absolut, sich bei den verschiedenen Optionen, die auf dem Tisch liegen, zu überlegen, was bringt mir das eigentlich, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Dann vielleicht zurück zur Selbstüberlistung. Wie funktioniert das denn? Also nehmen wir mal so ein Beispiel, das glaube ich jeder kennt, der sich schon mal dazu aufraffen durfte, zum Training zu gehen. Ich habe das Thema häufiger. Ich war zum Beispiel, hatte ich gestern Abend so eine Situation, wo ich eigentlich verabredet war zum Laufen und mein Laufpartner sagt dann ab. Und ich hatte nicht wirklich Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt ist es inzwischen schon eine Zeit, wo es dann früher dunkel wird. Ich hatte noch einen längeren Termin, es war also schon dunkel draußen und ich habe kurz überlegt, ja, wenn du mal einen Tag nicht läufst, ist ja nicht so schlimm. Jetzt weiß ich natürlich aus Erfahrung, dass das ein gefährlicher Moment ist, dann dem nachzugeben. Ich bin ganz froh und ich gebe es auch zu. Ich habe auch Tage, wo ich es nicht hinbekomme, mich dann die richtige Entscheidung zu treffen aus so einer Fitnesssicht. Gestern war ich noch laufen und dann natürlich richtig glücklich danach, weil es einfach auch sich gut anfühlt. Diese Hürde, dann die richtige Entscheidung zu treffen, die kenne ich aber auch sehr gut und ich glaube, die kennen alle. Wie überlistet man sich da?
Also was Sie gerade ansprechen, das ist ja die Frage, wie kriege ich es eigentlich hin, dass dieses kurzfristige Ich, dieser Agent, dass der bitteschön nicht nur aus seiner Sicht optimiert. Ja, das ist ja das Problem, was Sie gerade angesprochen haben. Es ist vollkommen richtig, es ist ja vollkommen rational, in dem einen Augenblick zu sagen, ob ich jetzt einmal mehr oder weniger laufe, ist völlig wurscht. Also der Agent hat ja recht und der lebt ja nur so kurz. Ja, das heißt also, für das Leben des Agenten ist es eigentlich so, dass es von Vorteil ist, wenn mir jetzt nicht laufen geht. So, was gibt's also jetzt für Techniken? Ja, also eine Technik beispielsweise ist eigentlich eine ganz einfache. Nämlich, je kürzer diese Zeitspanne der Agenten ist, desto schlimmer kurzfristig orientiert werden natürlich auch die Entscheidungen. Jetzt haben Sie gerade schon eben angesprochen. Sie haben gesagt, danach haben Sie sich gut gefühlt. Das heißt, wenn Sie es schaffen, mental diesen einen Agenten so groß zu machen, dass der die Zeit vom Laufen bis zum fertig geduscht sein als seine Zeit interpretiert, dann kriegt er den Genuss des Laufens noch selber mit. Und das, ich weiß, es klingt jetzt eigentlich total bescheuert, aber das Verrückte bei der Sache ist, dass man sich da wirklich im reizenden Sinne des Wortes selbst überlisten kann, dass man einfach dieses Zeitintervall größer werden lässt. Ja, denn der eine Agent, der jetzt rausgeht in Regen und dann matschige Schuhe und weiß ich was nicht alles, ich meine, dessen Leben ist ja auch echt Mist. Das muss man einfach mal sehen. Ja. Der läuft durch den Matsch und dann ist er weg, kommt der nächste. Ja, und der übernächste Agent ist ja der, der unter der Dusche steht und sich freuen kann. Aber da fährt ja der erste nichts. Das heißt also, wenn Sie es mental schaffen, das zusammenzufassen zu einem Zeitslot, dann auf einmal sieht die Welt komplett anders aus und Sie fühlen sich eigentlich schon während des Laufens so wie der, der am Ende unter der Dusche stehen wird. Das ist eine ganz verrückte Angelegenheit. Das gibt es auch in ganz anderen Kontexten. Also wenn Sie sich mal ansehen, unter heutigen Jugendlichen ist es mitunter extrem schwer, Verabredungen zu treffen und dann auch durchzuhalten. Das liegt daran, dass die Agentenzeit bei denen im Grunde genommen Sekunden nur noch sind, weil man zu jedem Zeitpunkt in irgendeine Gruppe irgendeine komische Message reinschreiben kann und damit alles ständig immer wieder auch zur Disposition steht. Würde man einfach sagen, keiner darf mir in WhatsApp reingucken bis so und so viel. Ja, schaffen die natürlich alle nicht, ja, aber mal angenommen, man würde das schaffen, wäre das Problem vom Tisch. Ja, also das ist jetzt in meiner Zeit, wo man sich auch noch per Telefon sowas hat verabreden müssen. Wenn wir jedes Mal alles neu wieder zur Disposition gestellt hätten, wäre ja der Aufwand dafür schon so wahnsinnig groß gewesen, dass das eigentlich gar nicht ging. Das heißt, bei uns war diese Agentenzeit eine viel längere. Und das ist eine für meine Begriffe ganz wichtige Methode, wie man vorgehen kann, dass man einfach längere Agentenzeiten hat und mit auf die Art und Weise was hinbekommt. Ja? Auf die Art und Weise plötzlich sozusagen die Früchte noch direkt ernten lässt. Es ist am Ende, es ist eben wirklich eine Selbstüberlistung. Sie müssen in der Situation einfach nur die Sache ein bisschen anders betrachten. Ja, das ist ganz verrückt. Ja, aber einfach nur anders betrachtet zu haben, führt dazu, dass Sie plötzlich etwas, was eigentlich per se in dem einen Augenblick unangenehm ist, verbinden mit dem anderen, was angenehm ist. Sie merken, dass Sie die Früchte unmittelbar ernten werden. Auf so funktioniert Zähneputzen. Sie müssen sich vorstellen, dass die alten Zahnpasten, die es gab, die ersten, die waren nicht so wie unsere heutigen. Die hatten nicht dieses frische Gefühl. Das ist eine spätere Entwicklung, die dazugekommen ist. Und dieses frische Gefühl der Zahnpasta, das sorgt dafür, dass die Leute sich einigermaßen gern die Zähne putzen. Ja, man fühlt sich da unmittelbar direkt danach besser. Also sie müssen eigentlich nur 2 Minuten putzen und direkt danach geht es ihnen besser. Das ist ein Element, wie man das zusammengebaut hat, so dass eigentlich bei den meisten ja Zähneputzen in eine tägliche Routine reingekommen ist und auch so, dass sie das durchhalten. Ja, weil die direkt merken, wir brauchen eigentlich nur eine 2-Minuten-Slot zu haben und schon ist alles gut. Ja. Das geht eben auch in anderen Kontexten.
Das heißt, diese Selbstüberlistung beinhaltet, dass ich jetzt im spieltheoretischen Modell in einen etwas späteren Agent reingehe oder die Zeitspanne größer fasse. Also nicht nur jetzt im Moment oder beim Laufen ist ja das Phänomen häufig, dass, oder auch generell beim Sport stelle ich häufig fest, dass die ersten Minuten unangenehm sind. Und wenn man dann erstmal, häufig kommt man in so einen Flow rein, manchmal entstehen schon bei der Bewegung gute Gefühle. Also dass man das quasi in die Entscheidung mit reinnimmt und auch emotional mit reinnimmt. Andersrum wäre ich jetzt in meinem Beispiel gestern nicht laufen gegangen, wäre der Agent unter der Dusche, der hätte sich ja nicht so gut gefühlt, wie der dann eben tatsächlich real aktiv war. Und quasi der Trick ist, dass ich gedanklich vom jetzigen Moment ein bisschen in die Zukunft springe. Ist das so richtig wiedergegeben?
Ja, ein bisschen in die Zukunft springen. Ja, natürlich. Also wenn Ihnen das gelingt, schön und gut. Ja. Mein Modell ist eigentlich eher ein anderes. Also gucken Sie sich an, wie man das letztlich umsetzt in ein spieltheoretisches Modell. Ja. An sich ist es so, dass so eine Art Entscheidungsbaum ist. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben lauter kleine Agenten, die Sie jedes Mal im Minutenabstand irgendwas entscheiden lassen können. Ja, so, das heißt, Sie haben jetzt eine ganz kleine Abfolge davon. Und diese 1-Minuten-Agenten, die sehen jetzt beispielsweise, also nehmen Sie mal Ihren ersten davon, ja, der geht zu den Laufschuhen. Und dann müssen Sie sich irgendwie bücken und Laufschuhe anziehen, ist ja sowieso auch mal so ein bisschen unangenehm und sowas. Also mir geht das zumindest so. Und dann sind die Dinger noch dreckig und man macht einen Krümel in die Wohnung und dann ärgern sich noch die anderen, ja, und sagen, jetzt hast du wieder Dreck in die Wohnung gemacht und sowas, ja. Also das ist alles eher unangenehm. Das heißt also, dieser arme Agent hat eigentlich echt ein Scheißleben, muss man sozusagen, ja. Der hat nur den ganzen Ärger, den man damit haben kann. Jetzt machen Sie dann einfach mal größer. Also ich habe das ja eben als ein Modell gesagt, dass lauter Minuten da sind. Wir lassen die alle weg. Das sind keine Minutenentscheidungen mehr, die da sind, sondern es sind 10-Minuten-Entscheidungen. Jetzt merken Sie, ist der erste Agent schon verantwortlich dafür, sich die Schuhe anzuziehen, das Haus zu verlassen und die ersten Schritte zu laufen. Immer noch kein tolles Leben, ja, aber er ist schon mal ein bisschen länger geworden. Und wir lassen ihn immer länger werden. Und wenn wir jetzt so weit sind, dass der nächste Agent überhaupt erst wieder in einer Stunde entscheiden darf, also die davor gibt es alle überhaupt gar nicht mehr. Ja, wir haben die zusammengefasst zu einem einzigen und er trifft am Anfang die Entscheidung, Schuhe anziehen, rausgehen, rennen, duschen, Schlafanzug anziehen. Glücklich sein. Ja? Dann merken Sie, dieser eine Agent hat letztlich eine andere Entscheidungssituation als die anderen, die vorher immer nur diese ganz kurzen hatten. Das heißt also, letztlich ist es nur der psychologische Trick, dass Sie sagen, der verwaltet den längeren Zeitraum und bindet sich auch für diese Zeit. Zum gewissen Grad machen wir das auch immer. Ja, also wir haben beispielsweise die Sunk Cost Fallacy, es wird oft so genannt. Ja, es ist eigentlich ein Entscheidungsfehler. Also die Amerikaner sagen immer, es sind Entscheidungsfehler. Dass jemand sagt, wenn er schon mal was investiert hat für etwas, dann darf er nicht dabei hängen bleiben. Also wenn die Zukunft sagt, es sei jetzt schlecht, was er gerade gemacht hat, ja, dann muss er das plötzlich wieder umdrehen. Die Idee dahinter ist, ja, Sie sagen, ich habe doch jetzt bereits investiert, die Schuhe angezogen zu haben, von meiner Frau Ärger bekommen zu haben, weil ich den Boden dreckig gemacht habe und ich bin schon mal auf dem harten Asphalt draußen gelaufen. Ja. Und weil ich das alles gemacht habe, will ich jetzt gefälligst auch die Früchte ernten und laufe noch weiter so lange, bis ich endlich unter der Dusche stehe. Das ist technisch gesehen eine Fallacy, also ein Entscheidungsfehler, wenn Sie in ganz kurzen Einheiten denken. Und deshalb dürfen Sie nicht in kurzen Einheiten denken. Deshalb fassen Sie das zusammen. Und das ist übrigens auch der Grund dafür, dass diese vermeintliche Fallacy angeboren ist. Ja, also wir scheuen uns, wenn wir etwas in etwas rein investiert haben, zu sagen, war alles Blödsinn, was ich damals gemacht habe, das machen wir jetzt anders. Wir schaffen es auf die Art und Weise, eine Selbstbindung hinzubekommen. Und diese Selbstbindung führt dazu, dass wir überhaupt in der Lage sind, solche Dinge umzusetzen. Sonst würden wir nämlich gar nichts machen, was irgendwie unangenehm ist.
Ich muss gerade dran denken, ich bin früher, ja bis vor 10, inzwischen schon über 10 Jahren, Marathon gelaufen. Und da gibt es diese langen Trainingseinheiten, wirklich am Ende dann vor dem Marathon ein paar Mal auch 3 Stunden, zum Teil auch dann länger zu laufen. Und mir ist das immer unglaublich schwer gefallen, mich dazu aufzuraffen. Und ich habe dann einen Trick verwandt und habe halt gesagt, ich gehe jetzt erstmal nur 10 Minuten laufen und dann bewerte ich die Situation neu. Und das hat in 99% der Fälle geklappt, dass ich dann 3 Stunden laufen war. Das war vermutlich dieser Effekt.
Ja, das kann dieser Effekt sein. Es gibt auch andere Sachen. Das ist Aktivierungsenergie, nenne ich das gerne. Ja, also es gibt es bei Physik und Chemie eigentlich, aber es gibt es bei uns auch, ja, dass Sie am Anfang erstmal eine kleine Hürde überwinden müssen. Und wenn die überwunden ist, dann wird es eigentlich besser. Also das ist so die Idee, ja, weiß ich, Sie wollen mit dem Schlitten einen schönen Rodelhang runterrodeln, dann müssen Sie aber erstmal noch ein Stück hoch und dann kommt die ganz tolle Piste, die Sie runterrodeln können. Das ist diese Aktivierungsenergie am Anfang. Das ist, glaube ich, das, was Sie gerade angesprochen haben. Ja, das ist eigentlich die Erkenntnis, es gibt diese Aktivierungsenergie und für die erste kleine Hürde mal übersprungen haben, dann wird es danach eigentlich einfacher. Und Teil der Überlistung und so etwas ist tatsächlich, dass Sie sich danach komischerweise auch die Freiheit geben, tatsächlich noch aufhören zu dürfen. Ja, also wenn Sie gleich von Anfang an, der Agent merkt, das war ja nur eine doofe List, dann klappt das nicht so gut, wie wenn Sie wirklich glauben, manchmal kann ich dann aufhören. Ja, und das auch manchmal machen. Ja, das müssen sozusagen aus Prinzip, ja, müssen dann manchmal Ihren Marathon nach einer Viertelstunde abbrechen und sagen, ach, heute gehe ich doch lieber Eis essen. Einfach damit das letztlich sich selbst gegenüber glaubwürdig bleibt. Ja, aber natürlich, das sind alle solche Dinge, das sind natürlich immer verwandte Sachen. Aber Sie merken schon, was jetzt gerade passiert ist. Ja? Wir denken jetzt auf einmal auf eine völlig andere Art und Weise über die gleiche Situation nach. Ja, also während wir vorher darüber nachgedacht haben, wie kriegen wir uns denn dazu, irgendwas Unangenehmes zu machen oder sind wir denn alle völlig blöd, dass wir nicht und so weiter. Ja, auf einmal denken wir auf einer ganz anderen Ebene darüber nach. Wir denken darüber nach, bei welchen Elementen können wir mit verhältnismäßig kleinen Änderungen relativ viel bewirken.
Also geht es im Wesentlichen auch darum, seine Perspektive zu verändern, anders auf die Situation raufzublicken, mit ja, Hilfe solcher spieltheoretischer Modelle.
Also für meine Begriffe geht es am Ende auch zum großen Teil darum, eben diese Grundmuster zu erkennen und dann einfach auch die Hebel besser zu erkennen, an denen man was verändern kann. Also ein anderes Beispiel, ich arbeite gerade in so einem Video-Online-Kurs ja über Verhandlungen. Und es ist unglaublich erstaunlich, wie man bei Verhandlungen durch kleine Änderungen der Modalitäten plötzlich unglaubliche Änderungen in dem Verhalten bewirken kann, auch des anderen bewirken kann. Und plötzlich auch einen ganz anderen Verhandlungserfolg haben kann. Ja, ganz komische Sachen. Ja, allein solche Fragen, wer macht wann beispielsweise einen Vorschlag und solche Dinge, kann eine unglaublich starke Wirkung haben. Und das sind alles Dinge, die für sich alleine betrachtet eigentlich harmlos aussehen. Ja, manchmal ist es so, dass wenn ich über solche Dinge spreche, Leute das erste Mal auf so einen Teil davon drauf gucken, da sagen die immer, der erfindet immer nur irgendwie hochtrabende Namen für ganz einfache Sachen. Nee, so einfach ist das nicht. Dahinter ist ein relativ komplexes Modell und man kann durch Verstehen dieses Modells plötzlich die Sachen ganz anders zusammensetzen. Ist auch so, dass wir häufig Dinge im Alltag völlig unterschiedlich interpretieren, als sie eigentlich sind, wenn man sich mal genau anguckt. Also bleiben wir mal gerade beim Verhandeln. Ja, das ist jetzt ein Fall mit anderen zusammen. Dort gibt es einen sogenannten Verhandlungsbereich oder Bargaining Range, wie das auf Englisch heißt. Ja, also der eine ist bereit, bis zu so und so viel zu bezahlen und der andere will mindestens so und so viel haben. Und wenn der Käufer letztlich bereit ist, mehr zu zahlen, als der Verkäufer unbedingt haben will, ja, dann haben die einen Verhandlungsbereich. Das ist aber was ganz anderes, als sie im Leben beobachten. Wenn die beiden aufeinandertreffen, dann sieht es immer so aus, dass der eine sagt, also der Preis geht überhaupt nicht und der andere sagt, nee, keinesfalls. Das heißt also, dieser Verhandlungsbereich scheint negativ zu sein. Aber das ist er natürlich nicht. Einfach nur, wenn man sich Gedanken darüber gemacht hat, erkennt man, der kann nicht negativ sein, dieser Verhandlungsbereich, weil nämlich die beiden gar nicht miteinander sprechen würden. Also die wissen ganz genau, dass der andere nichts anderes macht, als sie anzulügen, damit er am Ende innerhalb des tatsächlichen Verhandlungsbereichs in seine Richtung schiebt. Ja? Und das erkannt zu haben, ist was ganz anderes, als sich einfach nur hinzustellen und zu sagen, das ist trivial. Nein, es ist überhaupt nicht trivial. Ja? Denn das sind die Hebel, mit denen Sie am Ende wirklich was bewirken können.
Ja, spannend. Ja, so habe ich auf die Situation gar noch nie geschaut. Vielleicht nochmal zur Selbstüberlistung. Gibt es da noch weitere Phänomene oder weitere Punkte, die hier relevant wären?
Ja, es gibt natürlich viele, ja, sonst kann man ja kein ganzes Buch drüber schreiben, es hat auch relativ viele Seiten. Aber ich sage mal eine andere Sache, die ich persönlich ganz toll finde, das ist für mich sozusagen der echte Gamechanger gewesen, ja, das ist die aktive Prokrastination. Also Prokrastination, ich glaube, praktisch jeder kennt das. Also auch Leute, die das nicht für sich selber zugeben oder so etwas, ja, irgendwie sowas wie Prokrastination hat man schon. Man macht einfach nicht die Sachen, die man in dem Augenblick gerade machen sollte. Produktive Leute schaffen es, zu prokrastinieren, aber auf eine produktive Weise. Nämlich, die nehmen nicht die eine Sache, die sie jetzt nicht tun wollen und gucken stattdessen auf Instagram oder TikTok-Videos an. Das wäre sicherlich unproduktiv. Sondern die sagen, ja, ich prokrastiniere jetzt, indem ich etwas anderes mache, was aber eigentlich auch produktiv ist. Nicht so toll wie das, was vielleicht ganz oben drauf steht, aber immer noch ziemlich gut. Wenn Sie sagen, das Wetter ist halt echt so richtig Mist und das mit dem Marathon trainieren, das wird's heute nicht, dann gehe ich wenigstens ins Fitnesscenter. Ja? Nur um nicht diese Marathonsache machen zu müssen. Ja? Und Sie gehen eben nicht zur Couch, um fernzusehen. Das ist der Trick. Man hat sozusagen diesen Vorgang des Prokrastinierens. Den machen Sie tatsächlich, aber auf eine Weise, wo man zurückblickend sagen muss, auch na, so schlecht war das jetzt auch nicht. Das Dumme ist natürlich, dass auf die Art bestimmte Dinge tatsächlich dauerhaft irgendwie runterfallen. Ja? Also bei mir geht es ganz oft so, dass es einfach Sachen gibt, die will ich einfach nicht machen, die finde ich einfach unangenehm. Und das sind Phasen, in denen ich unfassbar produktiv bin, weil ich alles andere mache. Und nicht so ein Quatsch wie Keller aufräumen. Ja? Da darf man nicht reinrutschen, dass man das dann plötzlich für produktiv hält. Ja? Sondern es muss dann wirklich eine andere Aufgabe sein, bei der man sagt, die ist es wert. Also da kann ich vor mir selber auch rechtfertigen, dass ich sage, ja, diese Aufgabe habe ich aber wenigstens stattdessen gemacht und eigentlich ist die ja dann in seiner Gesamtheit auch mehr wert. Und diese aktive Prokrastination ist etwas, was, glaube ich, sehr erfolgreiche Leute fast immer machen. Ja, denn diese unglaubliche Produktivität, die aus sowas rauskommt, ja, die ist letztlich das, was man bei denen beobachten kann. Die sind ja teilweise sind die ja unglaublich quirlig und machen immer und man denkt immer, wie schaffen die nur diese Produktivität? Na, zum großen Teil, weil sie sagen, da gibt es diesen anderen großen Brocken und da will ich aber nicht ran.
Es ist ja auch häufig so, dass es leichter ist, etwas, was man aufschiebt, oder ich beobachte das manchmal, dann zu einem späteren Zeitpunkt zu machen, wenn ich vorher etwas anderes Produktives getan habe. Jetzt Beispiel beim Training, wenn ich sage, oh, ich möchte jetzt laufen gehen und danach esse ich was Schönes, was ich mir koche, dann könnte ich zum Beispiel auch sagen, ich koche jetzt zuerst, weil das fällt mir jetzt gerade leichter. Dann ist das schon mal vorbereitet und vielleicht gehe ich danach laufen. Und wenn ich dann immer noch nicht so weit bin, dann könnte ich zum Beispiel meinen Training am nächsten Tag schon vorbereiten, die Tasche packen und so, dass es mir dann leichter fällt, da den Absprung zu schaffen. Sind jetzt alles so Beispiele, die mir einfallen, die alle in die gleiche Richtung gehen, die alle auf das gleiche Ziel einzahlen, vielleicht mit unterschiedlicher Effektivität, aber am Ende sind es ja auch die kleinen Schritte, die sich aufsummieren.
Ja klar, am Ende sind es immer die kleinen Schritte. Ja? Also das ist ja auch die Idee bei diesen Agenten, ja, die sind ja relativ klein. Und so ist es halt auch, ja, dass jeder einzelne Tag ja auch klein ist, gemessen vielleicht an einem Jahr oder an einem Leben oder sowas. Aber die Summe der Tage ist am Ende eben doch das Leben.
Ich fand das spannend. Sie hatten das eben gesagt, dass die zeitliche Wahrnehmung oder auch die Bewertung, ob ich jetzt von heute auf an morgen denke, der Sprung einen Tag oder heute in einem Jahr auf in einem Jahr und einen Tag, wird ganz anders bewertet. Können Sie da noch mal was zu sagen?
Ja, also das hat natürlich, wenn Sie so wollen, evolutionäre Wurzeln. Sie müssen sich vorstellen, dass man überhaupt Werte aufbewahren kann. Ist ja menschheitsgeschichtlich eine unglaublich späte Sache. Ja, also Sie können heute relativ sicher sein, dass wenn Sie was in Ihrem Keller lagern, das in einem Jahr auch noch da ist. Das konnten Sie früher nicht. Also stellen Sie vor, ein Bär möchte was aufbewahren und sagt dann guck mich in einem Jahr mal nach, ob das noch da ist. Das haben bis dahin schon längst die Ratten und die Ameisen aufgefressen. Ja, da sind die Eichhörnchen, sind da fast noch am besten, ja, die so ein paar Monate speichern können. So, und deshalb ist es so, dass wir normalerweise davon ausgehen, dass wir eigentlich kaum für die Zukunft was speichern können. Also da ganz tief in uns verwurzelt ist das geht eigentlich nicht. Die einzige Art, das zu können, ist übrigens, sich Fett anzufressen. Ja? Deshalb tun wir das ja auch so gern. Das heißt also, wenn Sie in einer solchen Welt, in der Sie eigentlich nichts aufbewahren können, von heute auf morgen denken, wissen Sie, das ist ziemlich sicher morgen nicht mehr da. Und das, so handeln wir auch. Das heißt, wir haben eine sehr starke Gegenwartspräferenz. Ja? Wenn Sie jetzt in dieser Welt es geschafft haben, es ein Jahr lang aufzubewahren, dann wissen Sie natürlich ganz genau, dann ist der eine Tag jetzt, macht den Kohl dann auch nicht mehr fett. Daher kommt das, dass wir auf diese Art und Weise denken. Also es macht sozusagen evolutionär vollkommen Sinn, dass wir so drauf sind, wie wir drauf sind. Es führt aber leider dazu, dass wir heutzutage in einer viel zu starken Gegenwartspräferenz denken, gemessen an der Welt, in der wir leben. Also wir leben zum Glück in einer Welt, in der die Zukunft einigermaßen stabil ist. Sehr stabil gemessen an der Menschheitsgeschichte und unfassbar stabil gemessen an der Evolutionsgeschichte. In einer solchen Welt leben wir. Das heißt also, wir sollten eigentlich eine viel niedrigere Gegenwartspräferenz haben, als wir es biologisch vielleicht in uns spüren. Und das ist einfach auch eine Sache, die man sich zum gewissen Grad antrainieren muss. Ja? Dass man sagt, ja, es gibt dieses Morgen tatsächlich noch und wir müssen das mit einbeziehen. Das ist ja auch der Grund dafür, weshalb man überhaupt solche Sachen macht, wie sich gescheit zu ernähren und Fitness und sowas. Ja? Weil wir sagen, die Wahrscheinlichkeit ist verdammt groß, dass wir nächstes Jahr tatsächlich noch leben werden und dass wir uns dann eben viel besser fühlen. Ja, stellen Sie vor, Sie wissen ganz genau, in 3 Monaten ist Weltuntergang, dann ist alles abgeschaltet. Dann würden Sie ja nicht so leben. Warum sollten Sie dann noch irgendwas sparen für die Zeit danach? Das heißt, dann würde man ganz anders handeln. Und es ist jetzt eben so, dass unsere Gegenwartspräferenz tatsächlich eben häufig ein bisschen zu hoch ist und wir das vielleicht zu einem gewissen Grad lernen können, mit dieser Gegenwartspräferenz anders umzugehen. Aber nur zum kleinen Teil. Ja, zum größeren Teil müssen wir eben Methoden schaffen, wie unsere Agenten, wie wir die unter Kontrolle kriegen. Ja, dass die zwischendurch keinen Mist bauen, weil die halt diese sehr kurze Gegenwartspräferenz haben. Sehr starke Gegenwartspräferenz.
Ich würde ganz gerne noch mal ein paar so generelle Fragestellungen aus dem Bereich dranbleiben mit Ihnen besprechen und vielleicht auch mal die Frage stellen, was sagt denn die Spieltheorie dazu? Wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen Rahmen geschaffen. Also zwei Begriffe, die ja häufig fallen, ist einmal der Begriff Disziplin oder Selbstdisziplin. Geht ja in meiner Welt so ein bisschen darum, dann Dinge zu tun, auf die ich vielleicht in dem Moment gar nicht so Lust habe. Und auf der anderen Seite ein Commitment abzugeben, also zu sagen, das möchte ich erreichen langfristig und treffe dann eine Entscheidung. Wie würde die Spieltheorie diese beiden Begriffe gegeneinander abwägen, Disziplin und Commitment?
Also wir springen jetzt mal raus aus der reinen spieltheoretischen Begrifflichkeit, weil das dort nur ganz selten überhaupt behandelt wurde, dieses Phänomen. Ja? Also das ist jetzt mein Buch mit der Selbstüberlistung, ist da schon so ein bisschen so eine Ausnahme, wenn man so will. Ich sage Ihnen mal kurz, was ich jetzt aus der Selbstüberlistungstheorie dazu sage. Ja? Also da gibt es ja bestimmte Arten von Dingen, wie Sie für die Zukunft vorsorgen. Es gibt einige Sachen, die müssen Sie einfach machen. Also wenn Sie nicht einkaufen gehen, ist halt doof, weil Sie dann morgen nichts da haben. Also das heißt, sich einfach nur immer hinzustellen und sagen, ich gehe nie einkaufen, das ist irgendwie keine Lösung. Ja? Nie die Steuererklärung abzugeben und so weiter, das sind alles keine Lösungen. Das heißt, das sind Dinge, die machen Sie. Da wissen Sie aber, das sind sozusagen Hygienefaktoren, wie man so schön sagt. Also ohne die läuft es eben nicht. So, die treiben uns auch relativ viel und das sind auch häufig Sachen, die wir so recht und schlecht als langfristige Dinge hinkriegen. Aber es gibt ja eigentlich das Wichtigere. Es gibt ja eigentlich das, wo man sagen würde, das hat jetzt der persönlichen Entwicklung geholfen. Ja, das ist etwas, wo man anschließend mit Stolz drauf guckt und so weiter. Das sind ja Dinge, die darüber hinausgehen. Und ich denke, man sollte hier in diesen drei Klassen denken, so als einfachste Kategorie. Einmal das, was einem unmittelbar in der einen Situation was bringt. Ja, Sie gehen in die Eisdiele, essen das Zeug und das schmeckt gut. So, dann gibt's die Sachen, die Sie einfach machen müssen, weil Sie sonst schon sehr kurzfristig einfach Ärger im echten Leben kriegen. Weiß ich, wenn Sie nie Ihre Hausarbeiten an der Uni abgeben, fallen Sie halt durch. Ja? Ist doof, kriegen Sie gleich sofort irgendwie ein Problem. Und das ist etwas, was man machen muss, ohne aber, dass man sagt, das ist jetzt etwas, was die persönliche Entwicklung wirklich so richtig weiterbringt. Ja? Also ich hatte ein paar Hausarbeiten, die mich weiterbringen, aber auch andere, bei denen das eher nicht der Fall war. So, und dann gibt es eben diese nächste Kategorie, bei der man sagt, das ist etwas, was für die persönliche Entwicklung wichtig ist. Das können auch solche Dinge sein, wie sich entscheiden, Vater zu werden oder so. Ja, das ist letztlich das gleiche Prinzip, was dahinter steht. Ja, viele, wenn man in jungen Jahren ist, sagen sich, dass wir dem Vater werden, ja an sich schon, aber heute noch nicht. Also das ist das gleiche Prinzip, was dort ist. Ja. Aber das sind solche Sachen, das hat nicht diesen gleichen Touch wie eine Steuererklärung, sondern das ist etwas, was man für die eigene Entwicklung hinkriegen muss. Und wenn man das nicht hingekriegt hat, ist man halt am Ende ein Loser. Ja, mal so, aus seiner eigenen Sicht. Ja. Also sie sterben dann, gucken zurück und sagen, den ganzen Tag nur Eis gegessen und Steuererklärungen abgegeben, ist irgendwie nicht das Richtige gewesen. Ja. Das heißt also, diese Kategorisierung, ja, diese drei Gruppen, das ist, halte ich für relativ wichtig. Und man muss sich dann manchmal einfach den Freiraum nehmen, zu sagen, aber das ist jetzt diese Kategorie 3 und die will ich und die werde ich irgendwo unterbringen, selbst dann, wenn irgendwas anderes darunter leidet. Und viele tun so, als dürfte darunter nur das Eisessen leiden, aber das ist eben die Sache mit der aktiven Prokrastination. Da kann eben auch mal, keine Ahnung, irgendwas auf der Arbeit drunter leiden, ja, weil sie diese andere persönliche Entwicklung eben machen wollen. Also so würde ich das sehen. Ja. Und damit kommen wir wieder zurück zu den spieltheoretischen Elementen, bei denen man solche Sachen gegeneinander abwägt. Ja. Also wo sie sagen, es gibt hier jetzt also verschiedene Größen. Ja. Das eine ist, also hat die Handlung, die man macht, hat gleichzeitig einen guten und einen schlechten Effekt. Wie wägen wir diese beiden Sachen gegeneinander ab?
Ich glaube, der Begriff Belohnungssysteme kommt auch aus der Spieltheorie. Ist das richtig?
Das ist in der Tat, das ist ein spieltheoretischer Begriff. Das ist etwas mit diesen Belohnungssystemen, also Mechanismusdesign nennt man das Ganze. Was man dort versucht, ist, Spiele zu konstruieren, die die anderen spielen müssen. Also zum Beispiel, wenn man der Arbeitgeber ist und sagt, das sind halt die Regeln. Und dann spielen sie auf eine Weise oder fallen sie auf eine Weise, wie man gerne gewollt hat, dass sie sich verhalten. Das ist natürlich, wird häufig Belohnungssystem genannt, ist ganz genauso ein Bestrafungssystem sein. Ja? Aber dass sie beispielsweise dafür sorgen, dass Leute, deren genaues Verhalten sie nicht beobachten können, dass sie sich trotzdem in ihrem Sinne verhalten. Ja, also einfachster Fall, sie sagen, ab jetzt bist du mein Kompagnon und kriegst 50% der Firma. Und dann hofft man, dass der sich eben so stark dadurch motiviert ist und die gleiche Zielsetzung hat wie man selber, dass der auch dann, wenn man dann wegguckt, immer noch das Richtige macht. Das ist letztlich die Idee bei diesen Belohnungssystemen.
Kann ich die auch für mich selbst anwenden? Also wenn es um die eigene Veränderung geht? Selbstsabotage vielleicht oder Selbstüberlistung?
Das ist ja diese Selbstüberlistungsidee, ja? Dass sie letztlich versuchen, Systeme zu schaffen, bei denen sie am Ende dieses Optimum zwischen kurz- und langfristigen ganz gut hinkriegen. Das ist die Idee dabei. Ja? Ich würde nicht in reinen Belohnungssystemen denken. Also würde ich sogar fast sagen, es ist wichtig, das nicht als Belohnungssystem zu interpretieren, weil sie sonst sich selbst gegenüber so tun, als würden sie sich dafür bezahlen. Also das ist diese typische Sache. Sie sagen, wenn ich das mache, darf ich danach ein Stück Kuchen essen. Blödsinn. Ja, also erstens ist es kontraproduktiv, weil das eine das andere aufhebt. Und das nächste ist aber, es macht den ersten Effekt zu einer Bezahlung. Ja, also sie machen das auf einmal nicht mehr um der Sache selbst willen, sondern sie machen es um des Kuchens willen. Und das ist nicht das, was sie erreichen wollen. Also deshalb sind das eigentlich diese Belohnungssysteme, die häufig empfohlen werden, auch halte ich für eine schlechte Methode.
Im Prinzip die Motivation überhaupt, sich aufzuraffen, also das größere Ziel, das größere Warum, was dahinter steht, das ist im Prinzip die Belohnung und nicht irgendwelche Tools, die ich noch anwende und sage, hey, wenn ich jetzt laufen gehe, dann kaufe ich mir danach was.
Ja, genau. Also das größere Ziel, das ist normalerweise zu abstrakt. Ja? Also weiß ich, ihr Waschbrettbauch durch Training, ja, das ist zu weit entfernt. Darauf reagieren die Agenten nicht. Die sagen, ja, alter Hut, kenne ich. Ja, und dann ist das die Sache durch. Ja? Nee, das muss schon was sein, was unmittelbar danach ist. Gerade so eine Geschichte, also nach einem Training fühlt man sich ja typischerweise besser als vorher. Erstaunlicherweise eigentlich. Ja? Und das ist ja eher dieser Aspekt, ja? Dass man sagt, hier, Junge, halt durch. Ja? Du weißt, ja, jetzt noch eine Stunde lang ein bisschen geschwitzt und danach wird es echt gut.
Sie sprechen oft auch über wiederholte Spiele. Was bedeutet das denn für langfristige Veränderungen?
Ja, das ist eine Modellierungstechnik. Also wiederholte Spiele, da versucht man letztlich einen Sachverhalt erstmal zu modellieren auf eine Weise, dass man eben mathematisch handhaben kann oder wissen, was kommt das ungefähr raus, was ist rational und so etwas. Und dann sagt man, das ist aber sehr künstlich, dass das nur einmal gemacht wird und das wird immer hintereinander gemacht. Ja, also bleiben wir jetzt mal bei Verhandlungen. Also sorry, da ich einen Verhandlungskurs mache, muss ich natürlich mal jetzt solche Beispiele nehmen, weil ich die gerade im Kopf habe. Ja. Aber da haben Sie beispielsweise die Situation, dass Sie normalerweise ein Element haben, also der eine macht ein Angebot, der andere nimmt es an oder lehnt es ab. Punkt, aus. Ja. Äußerst artifiziell. Ja, sehr, sehr künstliche Situation, die wir so im echten Leben kaum mal haben. Wenn Sie das Ganze jetzt als wiederholtes Spiel machen, ja, dann würden Sie sagen, wir spielen das die ganze Zeit, hängen das immer wieder hintereinander und wechseln beispielsweise zwischendurch die Rollen. Das ist auf einmal eine ganz andere Situation. Ja. Also hier ist es so, dass Sie dann sozusagen das größere Spiel haben, der eine macht das Angebot und danach wird die Rolle getauscht und dieses Spiel wird die ganze Zeit aneinander gehängt und wiederholt. Und das ist eine Modellierungstechnik, mit der Sie mit relativ einfachen Mitteln dieses neue Spiel auch mathematisch lösen können. Ja, also jetzt bei so einem Ding beispielsweise, da ist es jetzt so, was machen wir eigentlich mit einem unendlich langen Verhandlungsprozess? Und Sie merken schon, das ist irgendwie unangenehm. Ja? Also unendlich lang, da muss man lange drüber nachdenken und sowas. Ja? Und Sie können es jetzt auf die Art und Weise auf einmal handhaben. Sie sagen, ich weiß hier, was im einzelnen Stück rauskommt. Und von diesem Einzelnen kann ich schließen auf das Gesamte. Ja, das ist, aber letztlich ist das eine Modellierungstechnik.
Ist vielleicht auch gar nicht so weit entfernt vom Thema Fitness- und Gesundheitsroutinen. Die wenigsten von uns leben ja ein Einsiedler-Dasein. Das heißt, man muss sich doch immer irgendwo abstimmen mit Lebenspartnern, vielleicht mit dem Ehepartner oder der Familie. Allein solche Zeiten, wann gehe ich zum Sport? Wann kümmerst du dich um die Kinder? Wie arrangieren wir uns? Auch das sind ja im Prinzip Verhandlungen. Oder auch im Freundeskreis. Hey, wollen wir nicht lieber morgens statt abends laufen gehen? Nee, da bin ich aber so müde. Ja, also auch da sind es ja solche Situationen, wo ich vielleicht einen anderen überzeugen möchte und in eine Verhandlung reingehe.
Absolut, ja. Also das stimmt. Sehr viele Leute merken nicht, auch wie allgemeingültig dieser Verhandlungsbegriff ist. Ja, also wie oft der uns im Alltag eigentlich begegnet und wir eigentlich verhandeln. Also wir wollen da natürlich nicht unfaire Verhandlungstricks anwenden oder so etwas, ja. Aber wir müssen dann zumindest verstehen, dass wir verhandeln und vielleicht was eben auch Methoden sind, wie eben ein insgesamt besseres Ergebnis rauskommt. Also nicht nur für den einen, sondern für alle. Ja, kann man ja auch versuchen, darüber nachzudenken. Ja, aber natürlich, also das ist eine ganz häufige Angelegenheit und wir kommen praktisch nicht drum rum, irgendwie zu verhandeln. Und wir kommen auch nicht darum, dass wir die meisten Spiele, die wir spielen, wiederholt spielen. Ja, also es ist eigentlich mehr oder weniger der Normalfall. Es ist seltener, dass es nicht wiederholt. Also zum Beispiel Straßenverkehr ist tendenziell nicht wiederholt, weil sie jeden Tag anderen Autos begegnen. Ja, das ist mehr so eine Einmalsituation. Dagegen, wenn sie jetzt, weiß ich, jeden Morgen bei derselben Bäckerin vorbeigehen oder sowas, ja, das ist dann eben schon ein wiederholtes Spiel.
Das Umfeld spielt ja auch eine große Rolle. Also wenn, mir fällt gerade noch ein, auch im beruflichen Kontext, auch das nimmt ja alles Einfluss auf meine Gesundheit. Und wir haben das auch häufig im Coaching, solche Situationen, dass am Ende das Umfeld auch die eigenen Spielzüge, wenn wir es so bezeichnen wollen, sabotiert, weil sie eben andere Spielzüge macht. Also zum Beispiel, was fällt mir jetzt ein, der Chef sagt, ja, ich weiß, du willst heute Abend noch trainieren, aber ich habe hier dieses wichtige Projekt, kannst du da nicht noch mal ein bisschen länger arbeiten? Was hilft denn eigentlich in solchen Situationen?
In der Tat, also wir springen jetzt natürlich heraus aus der Situation, die wir bisher hauptsächlich hatten, dass wir gegen uns selbst spielen und spielen jetzt gegen andere. Ja, und es ist klar, das ist jetzt tatsächlich eigentlich der klassische Bereich der Spieltheorie. Ja, Sie haben zwei Spieler, die eben unterschiedliche Interessen haben. Sie merken auch, es ist eine Verhandlungssituation, wenn man so will. Ja. Das heißt, wie man aus sowas rauskommt, das ist natürlich eine ganz vielschichtige Frage. Also die erste Frage, die Sie sich klären müssen, ist, wollen Sie das eigentlich überhaupt? Ja, also wie viel ist Ihnen das eine oder wie viel ist das andere wert? Ja, wenn man es als Verhandlung betrachtet, dann sehen Sie an der Stelle, es gibt offenbar etwas, worauf Sie vom Prinzip, also was Sie vom Prinzip her geben könnten, aber eigentlich führen Sie dann so eine Art mentales Konto und sagen, dafür möchte ich auch gerne in Zukunft was kriegen. Und ich glaube, das ist das, was hier am Ende das Praktikabelste ist. Ja, dass Sie eben sagen, es ist eine Verhandlungssituation in der Weise, indem Sie dem anderen sagen, ja, ich kann dir das geben, aber es kostet halt. Ja? Es kann dann beispielsweise heißen, dass das nächste Mal, wenn eine doofe Situation ist, man halt nicht dasteht. Ja? Sowas. Das sind am Ende solche Dinge, wo man dann wirklich sehr, sehr bewusst draufgehen muss. Also erstmal verstehen muss, wir haben es aber mit einer Spielsituation zu tun. Wir haben mit einer Verhandlungssituation zu tun und zwar einer, die sich auch wiederholt. Und ich glaube, wenn man das erstmal verstanden hat vom Grundtypus, dann weiß man auch, welche Elemente man jetzt zusammensetzen kann. Viele gehen mit so einer Situation ja sehr, sehr schlecht um eigentlich. Die machen sich eben solche Gedanken nicht, sondern die sagen dann das erste Mal, fressen sie das in sich rein und bleiben da. Das nächste Mal bleiben sie auch da und das dritte Mal bleiben sie ebenfalls da. Und irgendwann explodieren die und sagen ihrem Chef, was bist du im Hirn verbrannt, halt Vollidiot, das wird die ganze Zeit und so weiter. Ja, der versteht natürlich die Welt nicht, weil der hier immer gedacht hat, ja, ist ja okay, der macht das ja. Ja, also aus dessen sieht die Welt ja jetzt so aus, dass der andere plötzlich völlig irrational explodiert ist, weil er ja vorher nie entsprechende Signale bekommen hat. Ja, das heißt also, hier wirklich diese Verhandlung aktiv zu führen, ja, in dem Fall wirklich zu sagen, sei dir bewusst darüber, dass wir jetzt gerade verhandeln und sei dir bewusst darüber, dass du jetzt gerade einen Kredit aufgenommen hast. Das reicht eigentlich schon fast.
Und dass es eine Situation ist, die sich wiederholen wird. Ja. Ich glaube, diese Erkenntnis ist ja auch intuitiv vielleicht gar nicht so naheliegend, wenn man nicht sich mal drüber Gedanken macht, dass gerade Situationen mit Partnerschaft, mit Kollegen, also in einem Umfeld, wo ich immer wieder auf die gleichen Menschen treffe und zumindest der Mensch, auf den ich immer wieder treffe, bin ich auch selbst, dass ich da eben solche wiederholenden Situationen habe und dass sich dann auch lohnt, sich darüber ein bisschen mehr Gedanken zu machen.
Ja, dass es auch komisch ist, in wiederholten Situationen sich plötzlich anders zu verhalten. Da machen sich viele ja auch nicht klar. Wenn sie das jetzt 10-mal in sich reingeschluckt haben, weiß der andere ja gar nicht, dass sie es in sich reingeschluckt haben. Das ist ein ganz komischer Effekt. Der denkt ja, das ist okay. Und dann auf einmal ein anderes Verhalten zu zeigen, ist eines, scheue diesen Begriff irrational, aber das würde ich sagen, ist fast ein irrationales Verhalten.
Also ich stelle schon fest, das Feld ist so weit und ich persönlich finde es unheimlich interessant. Ich hoffe, du als Zuhörer auch. Ich würde ganz gerne jetzt nochmal zum Abschluss kommen. Man kann da sich durchaus noch viel tiefer mit beschäftigen, zum Beispiel jetzt in dem konkreten Fall mit dem Buch Die Anleitung zur Selbstüberlistung. Zu genau diesen Themen, die wir schon mal angerissen haben, dann haben Sie auch einen sehr, wie ich finde, sehr sehenswerten YouTube-Kanal. Professor Christian Rieck, auch den verlinken wir nochmal, auch zu spieltheoretischen Themen, die dann immer eben ein Praxisbeispiel haben. Vielleicht jetzt hier nochmal zu unserem Thema. Welche einfachen Prinzipien, jetzt nochmal zum Mitnehmen für unsere Zuhörer, kann ich als fitnessinteressierter Mensch morgen schon in meinen Alltag integrieren? Gibt es da vielleicht etwas, entweder was wir nochmal wiederholen können oder was vielleicht auch noch nicht angesprochen wurde?
Ich denke, wir wiederholen mal. Das ist, glaube ich, immer das Beste. Ja? Sonst fangen wir jetzt wieder mit neuen Fässern an, müssen wir die nochmal komplett aufmachen. Also ich glaube, diese eine Sache, dass man sich Gedanken darüber macht, also erstmal, dass es Agenten gibt und dass man für sich selber Methoden finden sollte, diese Zeitspanne, die ein Agent verwaltet, zu vergrößern. Das ist das, was man anstreben sollte. Ja, dass man eine sozusagen konsistentes Verhalten, durchgehendes, gebundenes Verhalten für längere Zeitphasen hinkriegt. Das wollen wir nicht übertreiben. Ja, ich spreche hier wirklich in relativ kurzen Zeitphasen, die ich nicht in Minuten oder Stunden messen würde, sondern an der Situation gemessen. Ja, also weiß ich, wenn Sie eine Situation haben, die sich über 10 Jahre hinzieht, dann kann so ein Agent auch durchaus, weiß ich, eine Woche oder sowas sein. Ja, aber im Regelfall sprechen wir hier eher von Dingen, die den nächsten Tag betreffen und wo Sie dafür sorgen, dass ein Agent einfach eine Stunde verwaltet, zum Beispiel. Wenn man das für sich selber hinkriegt, erreicht man unglaublich viel, weil man auf die Art und Weise bei vielen Dingen, die man im anderen Fall als sofort unangenehm nicht getan hätte, jetzt auf einmal von einem verwalten lässt, der noch seine eigenen Früchte der Arbeit ernten kann. Das ist ganz wichtig. Auch solche Sachen, wie gesagt, bei Verabredungen, ja, dass man dort nicht im minütlichen Rhythmus irgendwie mit irgendwelchen neuen Sachen ankommt, sondern Verabredung, Handy aus oder weiß ich, WhatsApp auf stumm geschaltet und man kriegt es nicht mit. Danach kommt man dorthin. Es macht unfassbar viel aus. Also diese Lebensdauer der eigenen Agenten verlängern. Ja, das ist so eine für meine Begriffe wichtige Selbstüberlistungstechnik. Ja.
Das heißt, ich höre auf, nur in Minutenabschnitten zu denken, was ich vielleicht auch bisher gar nicht so mitgekriegt habe, dass ich in so kurzen Abschnitten gedacht habe, sondern ich zoome ein bisschen raus. Ich gucke, wenn ich zum Beispiel eine Mahlzeit esse, denke ich nicht nur an den ersten Bissen, sondern ich denke vielleicht auch die ganze Mahlzeit plus nochmal die halbe Stunde hinterher. Oder eben auch was, wir hatten ja schon Beispiele genannt, auch was das Training betrifft.
Ja, exakt. Am Ende ist das eigentlich sehr häufig eine mentale Angelegenheit, von der wir hier sprechen. Manchmal auch etwas, was technisch bedingt ist. Unsere Kommunikationsmittel sind ja oft so heutzutage, dass die eben zu diesen sehr kurzfristigen führen. Es gibt da ja auch solche Techniken, also dass sie bestimmte Apps sperren können für einen Zeitraum oder so etwas. Das ist letztlich auch nur die Idee dahinter, dass sie diese Phasen einfach verlängern. Ja, also es ist zum einen natürlich, dass sie gar nicht erst in Versuchung kommen, ranzugehen. Das wird immer als Wesentliches geschildert. Aber wenn sie es beispielsweise bei WhatsApp machen, dann führt es dazu, dass sie nicht diesen ewigen Ping-Pong-Effekt haben, sondern wenn ihre Antwort erst in einer Stunde kommen kann, können sie andere Arten von Entscheidungen treffen. Ganz wichtig. Ja, das sind lauter solche Techniken, wie man letztlich die Lebensdauer seiner Agenten verlängert.
Ja, also auch nicht sofort immer reagieren, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Ja, ja. Also mal ganz ehrlich, wenn dieses ewige WhatsApp hin und her geschreibe, ist doch völlig lächerlich. In einem solchen Fall ist doch wirklich besser, den anderen einfach anzurufen und zu sagen, wir brauchen hier offenbar keine asynchrone, sondern wir brauchen eine synchrone Kommunikation, die dazu führt, dass wir ganz schnell zu bestimmten Ergebnissen kommen. Dafür ist wirklich das Anrufen besser. Wozu es heute ja verwendet wird, ist, dass wenn, weiß ich, drei Leute in einer Gruppe sind, ständig wieder irgendeiner ankommt und sagt, ach, jetzt kann ich aber doch gerade nicht und jetzt ist es noch ein bisschen später bei mir und bla bla. Ja? Und auf die Art und Weise haben die ganze Zeit diese Mikroagenten, die alles durcheinander bringen. Sich dort also mental zu überlegen, wie geht das und auch teilweise einfach technisch zu überlegen, wie kann man das umsetzen, dass man hier nicht auch gerade durch die modernen Kommunikationsmittel in diese Sekundenagenten reingedrängt wird. Ja, sondern dass man dort einfach sagt, nö, das ist jetzt die nächste Stunde und die habe ich jetzt einfach erstmal geplant, die wird so gemacht. Ja.
Wie man es dann umsetzt, wäre eine Möglichkeit, so eine App zu installieren, die halt bestimmte Dinge blockiert für einen bestimmten Zeitraum. Dann kann ich ja auch einfach Benachrichtigungen ausschalten. Damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich habe halt diese ganzen automatisiert eigentlich aktiven Benachrichtigungen von iMessage, WhatsApp, alles Mögliche habe ich bei mir alles deaktiviert. Wer was will, so kommuniziere ich es auch, der muss mich eben anrufen. Ansonsten kann es halt sein, dass es dauert. So, sich da Gedanken zu machen, zum Beispiel, das kann ich vielleicht nochmal teilen, ich habe die Social Media Apps bei mir auch deinstalliert auf dem Handy. Ich benutze zum Beispiel Instagram über einen Browser, was mir dabei hilft, da nicht so in diesen Sog reinzukommen und so viel Zeit zu verbraten damit.
Ja, das ist sicherlich ein guter Ansatz. Ja. Wenn Sie es nur im Browser haben, dann ist es halt etwas umständlicher zu bedienen. Und das ist schon mal diese kleine Hürde, die Sie am Anfang haben, die wirkt tendenziell verlängernd. Ja, also Agenten verlängernd. Ja, weil der haben Sie sozusagen diesen Mikroagenten, der immer sagt, soll ich die jetzt aufmachen? Sagt er, ach, was ein Hassel und lässt es. Ja. Das ist ganz erstaunlich, dass allein diese 2 Sekunden, die das vielleicht länger dauert, oder 5 Sekunden können es vielleicht sogar sein, ja, dass die bereits einem ganz viel vom Hals schaffen. Also es gibt da schon eine ganze Reihe Techniken, die in die Richtung gehen. Und ich glaube, sich klar zu machen, worum es hier eigentlich geht, nämlich zum großen Teil wirklich um die Verlängerung von Agenten, das reicht schon. Das gibt auch noch so Spezialeffekte. Ja, weiß ich, wenn ein Agent es an den nächsten übergibt oder sowas, ja, das ist eine etwas andere Situation, als wenn sie innerhalb eines Agenten bleiben. Das ist, wie gesagt, am Ende sind es ja Modelle. Ja, das ist ja nicht so, dass da wirklich kleine Agenten in unserem Kopf rumschwirren. Das sind Modelle.
Ich glaube aber, dass die Art, wie wir Technologie nutzen und wie wir miteinander heute kommunizieren. Sie hatten es ja eben erwähnt, ich erinnere mich auch noch an eine Zeit ohne Handys, als wir mich mit Freunden verabredet haben, da musste man sich halt mit Festnetztelefon verabreden, dann ist man irgendwo hingefahren und da hat man keine Chance mehr, wenn sich irgendwas dazwischen ergeben hat. Das heißt, man hat automatisch in längeren Abschnitten geplant und ich glaube, dass, wie ich das in einem Lebensbereich mache, überträgt sich ja immer automatisch auf andere Lebensbereiche, weil es einfach auch zu einer Art zu denken oder Informationen zu strukturieren im Gehirn, da eine Gewohnheit draus wird. Und wenn ich mir wieder abgewöhne, zum gewissen Maße in diesen kleinen Einheiten zu denken, fällt es mir vielleicht auch künftig leichter, Dinge umzusetzen, die in der ersten Sekunde vielleicht unangenehm sind, aber eben in größeren Abschnitten sehr positiven Effekt haben.
Ja, also würde ich auch genauso sehen. Ja. Und das ist die eine Sache, und die andere, über die wir ja auch gesprochen haben, das ist die aktive Prokrastination, die ich wirklich nur empfehlen kann. Ja, also wenn man den Wunsch hat zu prokrastinieren, man suche sich etwas, was ebenfalls eine andere, durchaus wichtige Aufgabe ist, die vielleicht aber angenehmer ist als die, die man jetzt gerade wegschiebt, aber die eine ist, mit der man vor sich selber auch rechtfertigen kann, dass man das andere jetzt nicht macht. Ja, also man sagt, ja, ich schreibe jetzt an meinem Roman und deshalb mache ich das nicht, was mir mein Chef jetzt gerade gesagt hat, was ich tun soll. Man weiß, man kriegt dafür Ärger. Also das hat natürlich jetzt einen Aufwand und sowas. Ja, aber man prokrastiniert halt diese eine Geschichte und macht aber das andere, was aus reinem Zufall etwas ist, was auch gleichzeitig einen langfristig weiterbringt. Und das ist natürlich kein reiner Zufall, sondern man hat das so gesteuert. Und auf die Art und Weise kann man diesen Hang zum Prokrastinieren in äußerst produktive Bahnen lenken. Ja, und wer das nicht kann, der macht dann eben TikTok oder Instagram auf. Und dann sind sie verloren. Ja, also wenn sie das gemacht haben, dann ist der Tag vorbei. Das heißt also, allein dadurch, dass man dieses andere Substitut hat, ja, das ist so wie Methadon, ja, wie so eine Ersatzdroge. Aber es ist plötzlich eine, die dazu führt, dass man lauter produktive Sachen macht. Es gibt natürlich Leute, die das perfektioniert haben, ja, also die ganz großartig da drin sind, wo sie immer fragen, wie sind die denn nur so produktiv? Wer sind die Prokrastinierer vor dem Herrn? Aber das schaffen die eben so produktiv umzulenken.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde mich da auch wieder. Also ich sehe mich auch als Meister im Prokrastinieren. Ich versuche aber tatsächlich, wie Sie das sagen, auch immer dann andere Dinge zu tun, die auch gemacht werden müssen. Und am Ende des Tages passt es dann schon. Also das Ergebnis ist vielleicht nicht perfekt, aber ganz gut.
Ja, jedenfalls viel besser als von jemandem, der abgedriftet wäre, ja?
Zum Abschluss habe ich noch mal eine persönliche Frage an Sie. Was ist für Sie die wichtigste Entscheidung, die Sie in Ihrem Leben getroffen haben oder die Ihnen vielleicht als erstes einfällt?
Ja, da ist es vielleicht tatsächlich die Sache, mich aktiv zu entscheiden, Professor zu werden. Also ist ja so, ich war ja vorher sozusagen im echten Leben ja doch durchaus erfolgreich und ich habe da auf relativ viel an Einkommen verzichtet, ja. Aber das war eine Entscheidung, bei der ich rückblickend sagen muss, die war gut, die war sogar sehr gut. Weil was hat man eigentlich davon, wenn man viel Geld hat und nur andere können es ausgeben und man selber eigentlich nicht? Oder man macht dann überwiegend irgendwelche Sachen, bei denen man sagt, eigentlich hat es sich jetzt so ein bisschen totgelaufen. Und das Gute als Professor ist eben, dass man ständig über neue Dinge nachdenken kann. Das ist das, was mir Spaß macht. Also ich hatte vorher auch einen sehr interessanten Job, ja, aber es war eben einer, bei dem ich das Gefühl hatte, ich kann nicht so in die Tiefe gehen im Nachdenken und ich kann mir auch nicht so richtig selber aussuchen, worüber ich nachdenke. Das wird immer so an mich herangetragen. Es sind auch interessante Sachen an mich herangetragen worden. Aber das jetzt nochmal, das hat eben nochmal einen ganz anderen Kick gegeben, dann einfach solche Themen zum einen sich selber aussuchen zu können und zum anderen einfach so tief reinbohren zu können, wie man gerade Lust hat.
Dann haben Sie das letzte Wort. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Gedanklich gedacht, Sie können auf allen Smartphones da draußen eine Nachricht aufpoppen lassen. Was steht da drin?
Ach naja, wissen Sie, wenn ich auf allen Smartphones eine Nachricht aufpoppen lassen kann, dann steht da natürlich, kauft meine Bücher und Kurse.
Sehr schön. Und die verlinken wir auch in den Shownotes. Vielen, vielen Dank.
Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.